4. Der kontinuierliche Fortschritt von Wissenschaft und Technik hat das vorherrschende geistige Klima zutiefst beeinflusst. Die Grundvoraussetzungen des Denkens haben sich verschoben, und was unseren Eltern als selbstverständlich wahr und wichtig erschien, scheint uns heute entweder falsch oder irrelevant. In der Folge wollen wir einige der bedeutsameren Veränderungen betrachten und sehen, welche Auswirkungen sie auf das soziale und politische Leben unserer Zeit haben. A. Im Gegensatz zur Kunst schreitet die Wissenschaft tatsächlich voran. Errungenschaften in Forschung und Technik sind kumulativ. Jede Generation beginnt da, wo die vorherige aufgehört hat. Die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung wurden von Beginn an so angewandt, dass die Ober- und Mittelschichten der Industriegesellschaften stetig reicher wurden. Es war daher nur zu erwarten, dass die Denker, die aus diesen Klassen hervorgingen und mit den wissenschaftlichen Verfahren und Leistungen vertraut waren, auf diesen Tatsachen des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts eine allgemeine Theorie des menschlichen Lebens aufbauten. Sie verkündeten, die Welt schreite materiell, geistig und moralisch stetig voran. Und diese Höherentwicklung sei in gewisser Weise unvermeidlich. Die Theorie des Fortschritts, die bald zum Dogma und Grundsatz des populären Denkens wurde, war neu und aus orthodox-christlicher Sicht Ketzerei. Nach christlichem Verständnis war der Mensch ein sündiges Wesen. Die Menschheit mochte zwar keinen Niedergang erleben, doch sie war zumindest gleichbleibend schlecht. Und gegen diese Schlechtigkeit half nur göttliche Gnade im Zusammenspiel mit dem freien Willen des Menschen. Um das zu verstehen, müssen wir uns nur ansehen, wie Europäer des 13. Jahrhunderts ihre Epoche wahrnahmen und wie moderne Historiker sie beschreiben. Für Letztere ist es eines der ruhmreicheren Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Die Zeitgenossen selbst hielten es dagegen nahezu einstimmig für eine ganz besonders sündige und degenerierte Zeit, wie Professor George Carlton gezeigt hat. Selbst im England von Königin Elisabeth I. sprachen Denker von einem Niedergang der Menschheit. Erst Ende des 17. Jahrhunderts, dem Beginn des Zeitalters der Wissenschaft, kam ein Ton der anmaßenden Selbstgefälligkeit auf. Und erst im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Fortschrittsdogma zum unumstößlichen Credo. Der Glaube an den universellen Fortschritt basiert auf dem Wunschdenken, dass etwas umsonst zu haben ist. Dahinter steht die Annahme, dass Gewinne auf einem Gebiet nicht mit Verlusten auf einem anderen bezahlt werden müssen. Für die antiken Griechen wurde Hybris, der anmaßende Übermut, ob gegenüber den Göttern, den Mitmenschen oder der Natur, früher oder später von der Rachegöttin Nemesis bestraft. Im Gegensatz zu den antiken Griechen glauben wir Menschen des 20. Jahrhunderts, dass unser Hochmut keine Folgen hat. Unsere Fortschrittsgläubigkeit ist derart ausgeprägt, dass sie zwei Weltkriege überdauert hat, und selbst im Angesicht des Totalitarismus, der Rückkehr der Sklaverei, der Konzentrationslager und der Flächenbombardements weiter blüht. Diese Fortschrittsgläubigkeit beeinträchtigt unser politisches Leben, indem sie die alte jüdische und christliche Apokalyptik in aktualisierter, pseudowissenschaftlicher und diesseitiger Form wiederbelebt. Demzufolge steuert die Menschheit auf eine glorreiche Zukunft und ein goldenes Zeitalter zu. Immer raffiniertere Geräte, großspurigere Pläne und komplexere gesellschaftliche Errungenschaften bringen eine immer klügere und bessere Menschheit hervor. Das Ziel der Menschheit ist keine zeitlose Ewigkeit, sondern eine nicht allzu ferne utopische Zukunft. Um ihren Ururenkeln ein Leben in Frieden und Glück zu sichern, müssen die Massen bereit sein, in der Gegenwart jedes Maß an Krieg und Sklaverei, Leid und moralischem Übel zu erdulden, so wie ihre Herrscher keine Skrupel haben dürfen, sie zu verhängen. Nicht umsonst sprechen moderne Diktatoren, ob der Linken oder der Rechten, unentwegt von der goldenen Zukunft und rechtfertigen die schlimmsten Gräueltaten im Hier und Jetzt damit, es handle sich um Mittel zu einem ruhmreichen Zweck. Doch wenn wir eines über die Zukunft wissen, dann das, dass wir sie nicht vorhersehen können und dass sie in Wirklichkeit oft vollkommen anders aussieht, als wir es erwartet haben. Jeder Glaube an ferne hypothetische Ereignisse ist daher vollkommen unrealistisch. In der Praxis ist der Glaube an eine größere und bessere Zukunft einer der mächtigsten Feinde einer Gegenwart in Freiheit. Denn die Mächtigen fühlen sich gerechtfertigt, den Menschen die schrecklichste Zwangsherrschaft zuzumuten im Namen der fiktiven Früchte, die ihre Tyrannei, der Fortschrittsglaube weiß warum, vielleicht im 21. oder 22. Jahrhundert bringen wird. B. Als Theorie verfolgt die reine Wissenschaft das Ziel, Vielfalt auf Einheitlichkeit hin zu reduzieren. In der Praxis entwickelt sich wissenschaftliche Forschung durch Vereinfachung weiter. Diese Gepflogenheit des wissenschaftlichen Denkens und Tuns hat auch Eingang in die Theorie und Praxis der heutigen Politik gefunden. Wenn eine zentrale Autorität Pläne für die gesamte Gesellschaft aufstellt, wird sie durch die verwirrende Komplexität der Wirklichkeit gezwungen, dem Beispiel des Laborwissenschaftlers zu folgen, der ein Problem willkürlich vereinfacht, um es handhaben zu können. Im Labor ist dieses Verfahren vernünftig und zweckmäßig. Wird es jedoch auf die Probleme der menschlichen Gesellschaft angewandt, ist die Vereinfachung unweigerlich ein Prozess des Zwangs, der Reglementierung und der Beschneidung von Freiheiten und Rechten. Die Reduzierung der menschlichen Vielfalt auf eine militärische und quasi mechanische Identität erreicht man durch Propaganda, Gesetze und, wenn nötig, rohe Gewalt, Inhaftierung, Vertreibung oder Liquidierung der Menschen oder Klassen, die an ihrem widerspenstigen Wunsch festhalten, sie selbst zu bleiben und sich hartnäckig weigern, sich dem jeweiligen Muster unterzuordnen, das ihnen politische und wirtschaftliche Bosse überstülpen wollen. Philosophisch gesehen gilt es als vertretbar, individuelle Eigenheiten auszubügeln, da es dem entspricht, was Wissenschaftler tun, wenn sie eine allzu komplexe Wirklichkeit willkürlich vereinfachen, um die Natur durch wenige allgemeingültige Gesetze erklären zu können. Eine hochgradig organisierte und reglementierte Gesellschaft, deren Angehörige ein Minimum an persönlichen Eigenheiten aufweisen und deren kollektives Verhalten einem einzigen, von oben aufgezwungenen Rahmenplan gehorcht, gilt bei den Planern und sogar den Verplanten, so wirkungsvoll ist die Propaganda, als wissenschaftlicher und daher besser als eine Gesellschaft unabhängiger und selbstbestimmter Individuen, die in freiwilliger Kooperation zusammenarbeiten. C. Der erste Schritt in dieser Reduktion der Wirklichkeit, ohne die wissenschaftliches Denken und Tun unmöglich wäre, da der menschliche Geist endlich und die Natur unendlich ist, ist die Abstraktion. Konfrontiert mit den Daten der Erfahrung, beginnen Wissenschaftler damit, all diejenigen Aspekte der Wirklichkeit auszuklammern, die sich nicht messen und anhand von Ursachen statt Zielen, Absichten oder Werten erklären lassen. Dieses sonderbare und willkürliche Vorgehen ist pragmatisch gerechtfertigt, denn indem sie sich nur auf die messbaren Aspekte derjenigen Elemente der Erfahrung konzentrieren, die sich durch Kausalzusammenhänge erklären lassen, waren sie in der Lage, immer mehr Kontrolle über die Naturgewalten zu gewinnen. Doch Macht ist nicht gleichzusetzen mit Erkenntnis. Und als Darstellung der Wirklichkeit ist das wissenschaftliche Bild unzureichend, aus dem einfachen Grund, dass nicht einmal die Wissenschaft selbst vorgibt, sich mit der Erfahrung als Ganzer zu befassen, sondern nur mit ausgewählten Aspekten in ausgewählten Zusammenhängen. Philosophisch gesinnte Wissenschaftler verstehen das sehr gut. Doch leider haben einige Wissenschaftler, viele Techniker und die meisten derjenigen, die die Geräte nutzen, weder die Zeit noch den Wunsch, über die philosophischen Grundlagen und Hintergründe der Wissenschaften nachzudenken. Sie neigen vielmehr dazu, das in den wissenschaftlichen Theorien mitgelieferte Weltbild als vollständige und umfassende Darstellung der Wirklichkeit zu akzeptieren. Jene Aspekte, die von der Wissenschaft ausgelassen werden, weil die Beschreibung ihre Kompetenz übersteigen würde, erscheinen ihnen tendenziell weniger wirklich als jene, die die Wissenschaft willkürlich zur Abstraktion aus der unendlich reichhaltigen Gesamtheit der Wirklichkeit herausgegriffen hat. Weil Wissenschaft gemeinhin als Quelle von Macht angesehen und die Philosophie allgemein vernachlässigt wird, enthält die populäre Weltanschauung unserer Zeit ein gehöriges Element dessen, was man als Nichts als Denken bezeichnen könnte. Eine Annahme ist beispielsweise, dass Menschen nichts als Körper, Tiere oder gar Maschinen sind. Dass die einzig wirklichen Elemente der Wirklichkeit Materie und Energie in ihrer messbaren Form sind. Dass Werte nichts als Illusionen sind, die sich auf unergründliche Weise mit unserer Erfahrung der Welt vermengt haben. Dass geistige Erfahrung nichts als eine Begleiterscheinung ist, die nichts als physiologische Ursachen hat. Dass Spiritualität nichts als Wunschdenken und verdrängte Sexualität ist. Und so weiter. Die politischen Konsequenzen dieser Nichts-als-Philosophie sind deutlich erkennbar in der verbreiteten Gleichgültigkeit gegenüber Werten der menschlichen Persönlichkeit und des menschlichen Lebens, wie sie unsere Zeit auszeichnet. In den zurückliegenden 3 Jahrzehnten ist diese Gleichgültigkeit in gefährlicher und beunruhigender Form zum Ausdruck gekommen. So werden wir Zeugen der Wiederkehr der Sklaverei in ihrer schlimmsten und unmenschlichsten Form. Die Versklavung politischer Gegner in verschiedenen Diktaturen. Die Versklavung ganzer Gruppen in eroberten Nationen. Die Versklavung von Kriegsgefangenen. Wir werden Zeugen der zunehmenden Wahllosigkeit des Blutvergießens im Krieg. Flächenbombardements, Raketenbeschuss, Atombombenabwurf. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde die Willkür immer größer. Und heute macht sich kein Land mehr die Mühe, die traditionelle Unterscheidung zwischen Zivilisten und Soldaten, zwischen Unbeteiligten und Beteiligten zu respektieren, sondern widmet sich systematisch und wissenschaftlich dem allgemeinen Gemetzel und der vollständigen Zerstörung. Eine andere praktische Konsequenz der Nichts-als-Philosophie des Lebens ist, dass zivilisierte, wissenschaftlich und technisch hochgebildete Menschen Gebrauch von Folter, Menschenversuchen und der systematischen Aushungerung ganzer Städte und Völker machen. Nicht zu vergessen das Phänomen der Vertreibung. Millionen von Männern, Frauen und Kindern werden unter vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern vertrieben und zwangsweise an Orte umgesiedelt, an denen viele infolge von Hunger und Krankheiten sterben. Unrealistischer Glaube endet oft in dummen und moralisch verwerflichen Taten. Irrigen Vorstellungen dieser Art ist nicht beizukommen, außer durch die Vermittlung richtiger oder zumindest weniger falscher Vorstellungen. Wenn die Priester der verschiedenen Sekten und Religionen von Sentimentalität und Aberglauben abließen und ihren Gläubigen erklären würden, dass das Ziel der Menschheit keine utopische Zukunft ist, sondern die Ewigkeit des inneren Lichts, das jeder Mensch im Hier und Jetzt verwirklichen kann, dann könnte der Fortschrittsmythos nicht mehr als Rechtfertigung für Tyrannei und Verbrechen herhalten. Wenn man Wissenschaftler und Techniker dazu bringen könnte, Bücher wie Edward Carpenters Civilization, Its Cause and Cure zu lesen oder Professor Edwin Arthur Burt's Metaphysical Foundations of Modern Science oder die spekulativen Schriften von Sir Arthur Eddington, dann könnte man vielleicht mit der fatalen Vorstellung, dass das heutige wissenschaftliche Weltbild eine hinreichende Darstellung der Wirklichkeit ist, genauso aufräumen wie mit der nicht weniger fatalen Angewohnheit der Nichts-als-Bewertungen sozialer und psychischer Tatsachen. Doch quis custodiet custodes? Wer ist der Hüter dieser Hüter unserer Zivilisation? Wer lehrt die Lehrer? Unser Grundproblem ist, dass, trotz allem, was passiert ist, jeder davon überzeugt ist, dass er Recht hat. In der Vergangenheit begingen Tyrannen die Verbrechen, die Tyrannen eben begehen. Doch sie begingen sie oft mit erkennbar schlechtem Gewissen. Sie waren als Christen, Hindus, Moslems oder Buddhisten erzogen worden und wussten, dass ihre Taten im Widerspruch zur Lehre ihrer Religion standen. Die politischen Bosse von heute sind in unserer aufgeklärten und wissenschaftlichen Umgebung aufgewachsen. Daher können sie ihre Verbrechen reinen Gewissens begehen, weil sie überzeugt sind, dem höchsten Gut der Menschheit zu dienen. Denn führen sie sie nicht in die glorreiche Zukunft, wie sie die Religion des Fortschritts verheißt? Räumen sie nicht eine heillos individualisierte Gesellschaft auf? Tun sie nicht ihr Möglichstes, um die Dummheit der Männer und Frauen, die zu wissen glauben, was für sie das Beste ist, durch das Wissen der Experten zu ersetzen? Nicht zu vergessen die Pastoren und Lehrer. Sie haben ihre Doktortitel, ihre Lehrstühle und Pfarreien, ihre Talare und Messgewänder, ihre Pulte und Kanzeln. Warum sollten Sie die bewährten Gepflogenheiten und heiligen Traditionen der Institutionen ändern, deren lebende Stützen Sie sind? Man sagt, die wichtigste Lektion der Geschichte ist, dass niemand je die Lektionen der Geschichte lernt. Selbst die unvorstellbaren Katastrophen der vergangenen Jahre haben kaum Eindruck auf das Denken der Überlebenden hinterlassen. Wie die sprichwörtlichen Bourbonen kehren wir zu dem zurück, was wir als Frieden bezeichnen, und haben nichts gelernt und nichts vergessen. Nichts vergessen, außer natürlich die Ursachen des Krieges, den wir, was immer unsere Absichten und wohlklingenden Ideale sein mögen, mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln weiter schüren. 2. In einer Welt, in der die Konzentration wirtschaftlicher Macht einer herrschenden Minderheit dient, ist es nur natürlich, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung angewandt werden, um Massenproduktion und Distribution zu fördern. Und in einer Welt, in der Nationalismus als selbstverständlich gilt und die Werte des Nationalismus über alles gestellt werden, ist es nur natürlich, dass diese Ergebnisse zur Anwendung kommen, um Kriegsinstrumente zu produzieren und permanent weiterzuentwickeln. Da die Wissenschaftler, Erfinder und Ingenieure dafür bezahlt werden, wirken sie am Aufbau einer zentralisierten Industrie mit. Und da sie es als Nationalisten für ihre Pflicht halten, und weil diese Pflicht oft sehr einträglich war, wirken sie am Bau technischer Wunderwerke wie Panzer, Bomber, Flammenwerfer und Atombomben mit. Der Nationalismus, so Lord Acton im Jahr 1862, zielt nicht auf Freiheit oder Wohlstand, denn beide werden dem Gebot geopfert, die Nation zum Modell und Messlatte des Staats zu machen. Sein Weg führt ins materielle und moralische Verderben. Diese Prophezeiung erfüllt sich in schrecklicher Weise bis heute. Im Dienst des Nationalismus hat die angewandte Wissenschaft derartige Zerstörung angerichtet, dass eine ganze Generation nötig sein wird, um den Schaden zu beheben. Für viele Millionen Männer, Frauen und vor allem Kinder ist der vom Krieg angerichtete moralische Schaden nicht wieder gutzumachen. Sie sind verdammt, bis ans Ende ihres Lebens psychisch versehrt, gebrochen und verkümmert zu bleiben. Das sind natürlich nicht die einzigen Gaben eines Nationalismus, den wir, nachdem wir allem Glauben an die Väterlichkeit Gottes und die Brüderlichkeit der Menschen entsagt haben, zu unserem Götzen erhoben haben. Die Welt wird in etwa 50 Verwaltungseinheiten zerteilt, die sich als Nationen bezeichnen. Jede dieser Nationen hat ihre eigene Staatsreligion, die Anbetung der Nation, die als höchster Wert oder Gott gilt. Anhänger einer dieser nationalen Götzen zu sein, bedeutet automatisch, einen Kreuzzug gegen die Anhänger aller anderen nationalen Götzen zu führen. Nationalismus führt ins moralische Verderben, weil er den Universalismus leugnet, weil er die Existenz des einen Gottes leugnet, weil er den Wert des Menschen als Mensch leugnet und weil er gleichzeitig eine Alleinstellung beansprucht, Eitelkeit, Stolz und Selbstzufriedenheit Vorschub leistet, Hass schürt und die Notwendigkeit und Gerechtigkeit des Kriegs proklamiert. Die fatalen Folgen des Nationalismus wurden im Laufe der Geschichte wieder und wieder demonstriert. Ein Beispiel ist die Zivilisation des antiken Griechenlands, in vieler Hinsicht die höchste in der Geschichte der westlichen Welt. Sie ging schon nach kurzer Zeit unter, zerstört vom eigenen Nationalismus. Jeder Stadtstaat betete sich selbst an und verachtete und hasste seine Nachbarn. Die griechische Welt der großen Dichter, Künstler und Philosophen befand sich unentwegt im Bürgerkrieg. Am Ende blutete sie aus, Opfer eines götzendienerischen und separatistischen Nationalismus. Glücklicherweise waren die Makedonier zur Stelle, um das Heft in die Hand zu nehmen. Die moderne Welt unterscheidet sich nur graduell und der Größe nach, aber nicht grundsätzlich vom antiken Griechenland. Was der separatistische Nationalismus mit den Bewohnern einiger tausend Quadratkilometer des östlichen Mittelmeerraums anrichtete, das richtet er heute mit den Bewohnern des ganzen Planeten an. So wie Athen und Sparta an ihrem Götzendienst, ihrer Fahnenschwingerei und ihrem Hurra-Patriotismus zugrunde gingen, so werden auch wir an unserem Götzendienst, unserer Fahnenschwingerei und unserem Hurra-Patriotismus zugrunde gehen. Doch während die Techniker im Dienste der verschiedenen griechischen Nationalismen nicht über Streitwagen und Speere hinausgekommen waren, haben uns die Techniker im Dienste der gut 50 sich selbst verehrenden Verwaltungseinheiten Bomber beschert, die ohne Zwischenstopp 12.000 Kilometer weit fliegen, Brandbomben, die sich nicht löschen lassen, und Atombomben, die mit einer Stadt das anrichten, was ein Liter kochendes Wasser mit einem Ameisenbau anrichtet. Und führe uns nicht in Versuchung. Dass der Verfasser des Vaterunsers diese Bitte aufnahm, zeugt von seiner zutiefst realistischen Einschätzung der menschlichen Natur. Warum sollten wir darum beten, dass man uns nicht in Versuchung führe? Aus dem einfachen und von aller Erfahrung bestätigten Grund, dass Männer und Frauen der Versuchung zum Bösen im Allgemeinen nachgeben, wenn sie nur ausreichend groß und häufig ist. Mächtige Waffen zu besitzen, ist für die Besitzer eine stete Versuchung, zur Gewalt zu greifen. Sivi pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Und wenn die Vorbereitung für den Krieg mit allen Mitteln der fortschrittlichen Wissenschaft und Technik betrieben werden, dann wächst die Versuchung der Aggression, um legitime Interessen zu verteidigen oder das Schicksal der Nation zu verwirklichen. Die Schlagworte und Rechtfertigungen mögen sich unterscheiden, doch die Folge ist immer der Krieg, bis es in einem entscheidenden Moment, dem Moment, in dem Nation X glaubt, dass sie in strategisch signifikantem Maß besser gerüstet ist als die Nationen Y und Z, zum kategorischen Imperativ wird, zum göttlichen Gebot, im Namen des Ruhms und der Ehre des Nationalgottes in den Krieg zu ziehen. Das ist jedoch nicht die einzige Versuchung. Der jüngste Fortschritt in der angewandten Wissenschaft der Waffenproduktion hat zur Entwicklung von Waffen geführt, die auf immer größere Entfernung immer wahlloser töten. Spreng- und Brandbomben, Bomben- und Roboterflugzeuge, Raketen und Atombomben. Zusammengenommen sind sie eine gewaltige Versuchung, sich über die traditionellen Regeln des Kriegs hinwegzusetzen und ganze Zivilbevölkerungen und ihre Städte auszulöschen. Dieser Versuchung erlagen sämtliche Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs. Und solange Staaten und Fabrikanten die wissenschaftliche Forschung und technische Entwicklung von Waffen finanzieren, besteht diese Versuchung weiter und bleibt für die Liebhaber nationalistischer Macht unwiderstehlich, so wie Alkohol und Sex und Geld für die Süchtigen. In den zurückliegenden Monaten haben viele Menschen optimistisch behauptet, die Atomenergie werde aufgrund ihrer Zerstörungskraft der unverbesserlichen menschlichen Gewohnheit des Kriegs ein Ende bereiten. Ähnliche Argumente kennt man allerdings aus der Vergangenheit. Wann immer die angewandte Wissenschaft ein neues und effizienteres Tötungswerkzeug hervorgebracht hat, wurde diese Hoffnung laut. Und es wurden Beweise und Zahlen angeführt, dass nun der Krieg zu viel Leben, Leid und Geld kosten würde, um weiter rentabel zu sein. Dennoch wurde immer weiter Krieg geführt. Es werden Methoden zur Verteidigung gegen die neue zerstörerische Waffe erdacht und neue, noch effizientere Waffen zum Gegenangriff entwickelt. Technischer Fortschritt schafft den Krieg nicht ab, er verändert ihn nur. Im Falle der Atombombe ist es gut denkbar, dass es keine Verteidigung gibt. Doch selbst das bedeutet nicht zwangsläufig das Ende des Kriegs. Die Mentalität sämtlicher Nationen, die Mentalität, die ansonsten vernünftige Erwachsene einnehmen, wenn sie in der internationalen Politik wichtige Entscheidungen treffen, ist die eines 14-jährigen Straftäters. Hinterhältig und kindisch, bösartig und einfältig, manisch-egoistisch, überempfindlich und gierig und gleichzeitig lächerlich angeberhaft und eitel. Solange es um nichts geht, dürfen sich die Erwachsenen, die die Politik des Landes beherrschen, nach den Regeln dieses sonderbaren Spiels wie Erwachsene verhalten. Doch kaum stehen wichtige wirtschaftliche Interessen oder das Ansehen des Landes auf dem Spiel, verschwindet der erwachsene Dr. Jekyll und an seine Stelle tritt Mr. Hyde mit den ethischen Maßstäben eines Boy-Gangsters und einer Weltanschauung, die er aus der Lektüre von Houston Stuart Chamberlain und blutrünstigen Comics entnommen zu haben scheint. Vergessen wir aber nicht, dass derselbe Delinquent, der verborgen hinter der seriösen Fassade des Politikers Millionen von Menschen zu Opfern oder Tätern von extremen, wissenschaftlich organisierten Verbrechen macht, in jedem von uns lauert und nur darauf wartet, dass eine Krise uns unsere oberflächliche Vernunft und unseren Idealismus vergessen lässt, um sein Gesicht zu zeigen. Dieser jugendliche Kriminelle in unserer Mitte reagiert auf die Atombombe nicht spontan damit, allen Kriegen ein Ende zu setzen, indem er seine Ursachen in Nationalismus, wirtschaftlicher Rivalität und Machtgier beseitigt. Stattdessen verspürt er den spontanen Impuls, diese neue, von der Wissenschaft bereitgestellte Macht zu nutzen, um seiner jeweiligen Bande zur Weltherrschaft zu verhelfen. Es ist bemerkenswert, dass Menschen gern von einem Krieg sprechen, der allen Kriegen ein Ende bereitet, oder von einem Krieg zum Erhalt der Demokratie. Aber weniger gern sprechen sie von Frieden, der dem Krieg ein Ende bereitet, oder von demokratischer Selbstbestimmung, dem genauen Gegenteil des Militarismus, zum Erhalt der Demokratie. Der Boygangster hat genauso viel Angst vor der Atombombe und dem, was sie ihm und seiner Welt antun kann, wie der Erwachsene, in dem er sich verbirgt. Dennoch hat er nur Bandenrivalitäten und seine eigene Überlegenheit im Kopf. Wenn unsere Bande ihre Wissenschaftler dazu bringen kann, die Rakete und die Atombombe zu perfektionieren, und wenn sie ihre Fabrikanten dazu bringen kann, mehr Plutonium und Uran-235 zu produzieren und mehr Abschussrampen, Roboterflugzeuge und Raketen zu bauen, dann muss man nur noch ein paar Knöpfe drücken und peng, ist der letzte aller Kriege zu Ende und ich bin der Boss des ganzen Planeten. Und weil der Boygangster in jedem Außenministerium, jedem Kriegsministerium und jeder Privatwohnung lebt, können wir davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren alle technisch fortschrittlichen Nationen gewaltige Summen in die Rüstungsforschung und Waffenproduktion stecken werden, um damit immer gewaltigere Zerstörung auf immer größere Entfernung anrichten zu können. Die Forschung ist geheim. Die Angelegenheit von Manhattan Projects und Tube Alloys und ein Großteil der Produktion wird in Bergwerken und Höhlen stattfinden. Und irgendwann, es sei denn, Dr. Jekyll schafft es durch ein Wunder, die Oberhand zu gewinnen, wird die Versuchung, den Knopf zu drücken, unwiderstehlich. Der jugendliche Delinquent im Außenministerium ruft seinen Komplizen im Verteidigungsministerium an und peng, beginnt der Krieg, der die Welt für die Kriminellen noch sicherer macht. Wenn wir über die Möglichkeit sprechen, den Krieg abzuschaffen, dürfen wir nicht vergessen, dass Kriegsvorbereitungen und manchmal auch Kriege selbst den hochzentralisierten Staaten bei ihren totalitären Zwecken sehr entgegenkommen. Die Einführung der Wehrpflicht in Friedenszeiten lässt sich immer damit rechtfertigen, dass sie einen Schutz gegen den Krieg darstellt oder zumindest gegen eine Niederlage im Krieg. Tatsächlich haben Länder, die in Friedenszeiten die Wehrpflicht eingeführt haben, nachher genauso viele Kriege geführt wie vorher, und sie haben genauso viele Niederlagen erlitten. Der wahre und unausgesprochene Grund für die Einberufung in Friedenszeiten ist das allzu natürliche Bedürfnis eines mächtigen und zentralisierten Staats, seine Bürger zu reglementieren und zu kontrollieren, indem er sie dem realen und möglichen Kriegsrecht unterstellt und sich selbst das Recht zuspricht, sie wann immer nötig, zum Beispiel zur Niederschlagung eines unerwünschten Streiks, einzusetzen. In Zeiten der Atombombe könnten Massenarmeen unzeitgemäß erscheinen. Trotzdem zeigt kein Land, das in der Vergangenheit zu Friedenszeiten die Wehrpflicht eingeführt hat, eine Neigung, die Kontrolle über die breite Masse der Bevölkerung aus der Hand zu geben. Und in Ländern, die früher keine Wehrpflicht in Friedenszeiten kannten, fordern hochrangige Militärs und Beamte die Einführung eines allgemeinen Militärdienstes. Auch in anderer Hinsicht sind Kriegsvorbereitungen für die Inhaber zentralisierter politischer Macht nützlich. Wenn zu Hause die Probleme zunehmen und der öffentliche Protest unangenehm laut wird, ist es in einer Welt, in der Kriege noch eine fast heilige Angewohnheit sind, immer möglich, die Aufmerksamkeit der Menschen weg von den heimischen und hin zu den ausländischen und militärischen Angelegenheiten zu lenken. Die staatlich kontrollierten Überzeugungsinstrumente entfesseln eine Flut fremdenfeindlicher oder imperialistischer Propaganda. Man demonstriert eine Politik der Stärke gegen eine ausländische Macht, und sofort ist es unpatriotisch, selbst noch so gerechtfertigte Beschwerden über Misswirtschaft oder Unterdrückung zu äußern. Daher kann es sich ein hochgradig zentralisierter Staat kaum leisten, auf Militarismus oder Kriegsandrohungen zu verzichten. Das ist ein weiteres Argument für die Teilung und Dezentralisierung der Macht. Die Deinstitutionalisierung von Politik und Wirtschaft und wo immer möglich die Beseitigung zentralisierter Massenproduktion und Distribution durch regionale genossenschaftliche Erzeugnisse und staatlicher Intervention und Kontrolle durch kooperative Selbstbestimmung. Und schließlich müssen wir uns ansehen, welche Rolle der Militarismus bei der Beilegung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unsicherheit spielt, die, wie wir gesehen haben, der Fluch jeder technisch fortschrittlichen Gesellschaft ist. Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre ging in allen Industrienationen mit Massenarbeitslosigkeit einher. Diese beängstigende gesellschaftliche Krankheit wurde auf unterschiedliche Weise behandelt. Großbritannien legte ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm auf. In den Vereinigten Staaten griff die Roosevelt-Regierung zu staatlichen Projekten, Konjunkturanreizen und der Drosselung der landwirtschaftlichen Produktion, um die Preise stabil zu halten. Diese Maßnahmen waren nur bedingt erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit ging zwar zurück, wurde aber keineswegs beseitigt. Das gelang erst, als Hitler mit der massiven Aufrüstung begann. Wie von Zauberhand verschwand die Arbeitslosigkeit, erst in Deutschland und dann, als es andere Länder mit der Angst zu tun bekamen und sich dem Rüstungswettlauf anschlossen, auch in der übrigen industrialisierten Welt. Man hatte ein Heilmittel gefunden gegen die Unsicherheit, die der wissenschaftliche und technische Fortschritt mit sich bringt, wenn er im Dienst eines zentralisierten Finanzwesens steht. Doch der Preis für diese vorübergehende Heilung war Tod und Zerstörung. Und dieser Zustand war für alle betroffenen Nationen unvergleichlich schlimmer. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft die massive Aufrüstung erneut das Mittel der Wahl sein könnte, um die Symptome der Arbeitslosigkeit zu lindern. In diesem Zusammenhang sollte man anmerken, dass Waffen die einzigen Güter sind, die ohne Rücksicht auf Kosten oder Gewinne weggegeben werden. Der moderne Krieg ist unter anderem ein Wettlauf darin, welche Nation in der kürzesten Zeit die meisten Kapitalgüter verschenken kann. Diese Kapitalgüter sind bösartig und unproduktiv, doch man kommt nicht umhin zu denken, dass etwas Ähnliches wie der Wohlstand zu Kriegszeiten zu einer Dauereinrichtung werden könnte, wenn mehr Dinge zum Selbstkostenpreis oder umsonst abgegeben würden und weniger mit Ertrag oder gegen Zins. In diesem Falle hätten wir ein zentralisiertes Finanzwesen samt Massenproduktion und Distribution innerhalb eines politischen Systems, das dem Staatssozialismus nahekommt. Dieses System wäre vermutlich in einiger Hinsicht wünschenswerter als das heutige. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Staat, der ein Monopol politischer und wirtschaftlicher Macht innehat, der nahezu unwiderstehlichen Versuchung ausgesetzt ist, in Tyrannei zu verfallen. Es gab nie eine Zeit, in der ein zu viel an Macht nicht korrumpiert hätte. Und es gibt nicht den geringsten Grund zu der Annahme, dass sich das künftige Verhalten der Menschheit in diesem Punkt von dem der Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden könnte. Die Argumente dafür, Macht zu beschränken und zu dezentralisieren, behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die Macht in den Händen einer Oligarchie von Sozialisten konzentriert ist, wobei dies eigentlich ein Widerspruch in sich sein sollte, denn wie Middleton Murray sagt, Sozialismus durch Autokratie oder Oligarchie ist kein Sozialismus und hat nichts damit zu tun. Er ist lediglich eine gütige Tyrannei, und bei einem Blick in die Geschichte gibt es nichts, was die Annahme rechtfertigen würde, dass eine gütige Tyrannei ihre Güte lange aufrechterhält. Die Machtgier wächst mit jeder Befriedigung dieser verlockendsten und verderblichsten aller Lüste. Gegen die Versuchung des Machtmissbrauchs gibt es keinen Schutz außer der Heiligkeit. Da aber nur sehr wenige Menschen bereit sind, den Preis der Heiligkeit zu zahlen, und da nur sehr wenige Heilige Interesse an der Macht haben, verlangt schon der gesunde Menschenverstand, dass die Macht über die Einzelpersonen oder Organisationen verfügen, streng begrenzt werden muss. Und dass das Prinzip der Selbstbestimmung, also der Gewaltenteilung und des Ausgleichs zwischen unabhängigen Kräften, angewandt werden muss. Und zwar mit letzter Konsequenz und auf allen Gebieten des menschlichen Handelns. Das verlangt unter anderem die Deinstitutionalisierung zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Prozesse, die heute durch die Funktionäre des Privatkapitalismus oder des Nationalstaats von oben geplant werden. Durch die Erziehung, die sie durch Schulen, Werbung und politische Propaganda genossen haben, wurde die große Mehrheit der Männer und Frauen konditioniert zu glauben, dass die fortschreitende Institutionalisierung unter der Leitung von Privatkapitalisten, Staat oder beiden gemeinsam eine segensreiche Sache und eine unvermeidliche und quasi natürliche Entwicklung ist. Diejenigen, die aus Eigeninteresse an die heutige zentralistische Philosophie glauben, und die viel zahlreicheren, die sie in gutem Treu und Glauben für selbstverständlich halten, begegnen den Ideen der Deinstitutionalisierung, Selbsthilfe und Selbstbestimmung verständlicherweise mit Misstrauen. Was wir benötigen, ist eine Erneuerung von Emersons Lehre der Selbstverantwortung. Und zwar nicht abstrakt und allgemein, sondern umfassend dokumentiert mit einer Darstellung aller heute verfügbaren Verfahren zur Erlangung der Autarkie in lokalen kooperativen Gemeinschaften. Diese Verfahren sind ganz vielfältiger Art. Landwirtschaftliche Verfahren zur Versorgung der Familie als gesellschaftlicher Grundeinheit, mechanische Verfahren zur Produktion der zahlreichen Konsumgüter für einen lokalen Markt, finanztechnische Verfahren wie Genossenschaftsbanken, bei denen sich die Bürger Geld leihen können, ohne die Macht des Staats und der kommerziellen Banken zu mehren. Juristische Verfahren, mit deren Hilfe sich eine Gemeinde vor Glücksrittern schützen kann, die mit Boden spekulieren, zu dessen Wert sie nichts beigetragen haben. Autoren wie Wilfred Wellock in England oder Ralph Borsody und die Beiträger von Free America in den Vereinigten Staaten stehen heute für die praktische Neuformulierung dieser alten Lehre. Inmitten des lärmenden Chors der Werbetreibenden, die das Loblied der Industrie mit ihrer zentralisierten Massenproduktion und Distribution singen, und der linken Propagandisten, die den Hymnus des allmächtigen Staats anstimmen, können sich diese vereinzelten Stimmen nur schwer Gehör verschaffen. Das könnte entmutigend wirken, hätte es nicht bereits in der Vergangenheit scheinbar zu vernachlässigende Bewegungen gegeben, die unter Menschen ohne jede politische Macht entstanden sind, um schließlich gewaltigen Einfluss auf die Menschheit auszuüben. So ist es zum Glück nicht unmöglich, dass dieses heute so kleine Stückchen dezentralistischer Hefe aufgeht und schließlich einen großen Batzen unserer heutigen Gesellschaft zum Treiben bringt. Es ist, wie gesagt, nicht unmöglich, aber man muss auch sagen, dass es hochgradig unwahrscheinlich ist, solange Nationen an ihren kriegerischen Gewohnheiten festhalten. Denn in einem modernen Krieg bestehen nur Nationen mit einer hochentwickelten, um nicht zu sagen aufgeblähten Investitionsgüterindustrie sowie einer massenproduzierenden Konsumgüterindustrie, die sich rasch auf die Bedürfnisse der Kriegsproduktion umstellen lässt. Ein moderner Krieg lässt sich außerdem nur führen, wenn eine Nation in der Lage ist, die gesamte Bevölkerung in einer militärischen und industriellen Generalmobilmachung einzuberufen. Das ist nur möglich, wenn die Bevölkerung weitgehend aus Entwurzelten und Besitzlosen besteht, die für ihren Lebensunterhalt auf den Staat und große private Arbeitgeber angewiesen sind. Diese Menschen sind der Traum eines jeden militaristischen Diktators. Eine fließende Arbeitnehmerschaft, die sich nach Belieben von einem Ort oder einem Hilfsarbeiterjob zum nächsten verschieben lässt. Zentralisierte Großunternehmen und ihre lohnabhängigen Arbeitnehmer lassen sich zudem einfacher besteuern als Kleinbauern, die in erster Linie ihren Eigenbedarf decken und erst in zweiter Linie für den Markt produzieren. Oder unabhängige Handwerker und Genossenschaften, die ihre Güter für den lokalen Markt herstellen. Aus diesem Grund würde ein Staat, der eine Großmacht werden oder bleiben will, eine breite Bewegung hin zur Dezentralisierung kaum dulden. Man könnte argumentieren, dass der Bau von Bombenflugzeugen und Raketen eine räumliche Verteilung der Produktionsstätten nötig macht, Doch dazu ist keine echte Dezentralisierung der politischen und wirtschaftlichen Macht nötig, keine größere Unabhängigkeit der Bürger von staatlicher oder kapitalistischer Kontrolle und auch keine Ausweitung der freiwilligen Kooperation, Selbstbestimmung und Deinstitutionalisierung. Wissenschaft ist ein abstrakter Begriff. Und wenn wir über handfeste politische und wirtschaftliche Probleme nachdenken, sollten wir am besten konkret bleiben und nicht von Wissenschaft sprechen, sondern von den Menschen, die auf den unterschiedlichen wissenschaftlichen Gebieten tätig sind. Von der reinen wissenschaftlichen Theorie und objektiven Forschung bis zu den Grundproblemen der angewandten Wissenschaft und Technik. Wenn wir annehmen, dass eine Abschaffung des Kriegs wünschenswert ist, können wir uns fragen, welchen konkreten Beitrag Wissenschaftler dazu leisten können. 1. Als Einzelpersonen oder in organisierten Gruppen können Wissenschaftler auf dreierlei Weise gegen den Krieg aktiv werden. Erstens mit negativen Aktionen. Sie können sich aus Gewissensgründen weigern, sich an Tätigkeiten zu beteiligen, die die Tötung, Folterung oder Versklavung von Menschen zum Zweck haben. Das Christentum bestand einst und der Buddhismus besteht bis heute auf dem Gebot des rechten Lebenserwerbs. Bestimmte Berufe sind an sich derart schädlich, dass kein Mensch sie ausüben sollte. In den Augen der mittelalterlichen katholischen Theologen war zum Beispiel der Beruf des Geldverleihers und Spekulanten inakzeptabel. Niemand könne von Wucher und der Manipulation der Märkte leben und noch als Christ gelten. Und in den Augen Buddhas und seiner Anhänger kann sich niemand als Buddhist bezeichnen, der seinen Lebensunterhalt mit der Herstellung von Waffen oder Rauschmitteln verdient. Wissenschaftler und Techniker täten gut daran, das Problem des rechten Lebenserwerbs im Hinblick auf ihre heutigen Tätigkeiten zu erörtern, als Einzelne und in ihren nationalen und internationalen Verbänden. Ist es möglich, an der Entwicklung von Waffen zur immer wahlloseren Tötung mitzuwirken und sich, wenn schon nicht als guter Christ oder guter Buddhist, denn in Wissenschafts- und Technologiekreisen ist die Religion außer Mode, so doch noch zumindest als guter Mensch bezeichnen zu können? Kann man noch glauben, dass man zum Wohl der Menschheit beiträgt, wenn man die Ergebnisse der objektiven Forschung auf eine Weise anwendet, die nachweislich die Macht der in Wirtschaft und Staat herrschenden Minderheiten stärkt, auf Kosten der persönlichen Freiheit und der lokalen und beruflichen Selbstbestimmung? Diese und ähnliche Fragen müssen sich Wissenschaftler stellen und bewusst beantworten, und zwar auch auf Ebene ihrer internationalen Verbände. Gleichzeitig ist zu hoffen, und vielleicht auch zu erwarten, dass einige Wissenschaftler und Techniker sich in negativen Aktionen gegen Krieg und die Zentralisierung der Macht stellen, die unweigerlich mit dem Krieg einhergeht, indem sie sich weigern, an Projekten mitzuwirken, die die Vernichtung oder Versklavung von Menschen zum Ziel haben.